Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, einige Verse aus dem 12. Kapitel des Römerbriefs begleiten uns heute Vormittag. Dort sagt Paulus, die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Ja, liebe Schwestern und Brüder, normalerweise hat man immer gerne so eine Zusammenhangsgeschichte, über die man predigen könnte, aber hier ist es einfach ein ganzer Katalog von Aufforderungen. In der Lutherbibel ist dieser Abschnitt auch mit über das Leben in der Gemeinde überschrieben. Das sind lauter Aufträge, lauter Aufforderungen, die Paulus ausspricht, vermutlich, denke ich mal, als Antwort auf Geschehnisse, die innerhalb der römischen Gemeinde diskutiert wurden oder einfach gegenwärtig waren. Es klingt so, als wären da Geschichten gelaufen, auf die Paulus eine Antwort nach der anderen gibt. Ich versuche es auch mal. Natürlich weiß ich jetzt nicht, welche Geschichten es damals waren, aber es gibt ja auch heutige Geschichten. Da ist zum Beispiel jener industriellen Sohn mit einem Milliardenerbe im Hintergrund, der sich verliebt in eine junge Frau und nach einiger Zeit des Chattens durch den Chatset beschließen die beiden zu heiraten. Das geschieht in allen Kreisen auf dieser Welt und ist ja eigentlich eine schöne Geschichte. Zwei Menschen finden sich zusammen und wollen ihr Leben gemeinsam verbringen. Aber genau in diesem Fall, da geht es nicht zuerst zum Standesbeamten oder gar zum Pfarrer, nein, da geht es zum Rechtsanwalt. Weil eine Vermögenslage auf der einen Seite zu berücksichtigen ist, eine Vermögenslage auf der anderen Seite zu berücksichtigen ist. Und deswegen entschließt man sich, beim Rechtsanwalt einen Ehevertrag abzuschließen, in dem ganz genau geregelt ist, wer wann, wo, wie, welche Pflichten zu erfüllen hat und auch die Sanktionen, wenn diese Pflichten nicht erfüllt werden. Unterm Strich gesagt, dieser Ehevertrag, der ist darauf ausgerichtet, dass diese Ehe, die gerade im Raum steht, um geschlossen zu werden, garantiert nicht durchgehalten werden kann. Das Scheitern schon im Anfang drin, weil andere Dinge wichtiger sind als die Liebe, die Menschen verbindet. Und was sagt Paulus dazu? 5 Worte. Die Liebe sei ohne Falsch. Eine Gruppe Jugendlicher trifft sich in einem der ja, im Moment etwas aufregend gestalteten neuen Bundesländern, diskutiert über die Wirklichkeit, diskutiert über ihre Meinungen, diskutiert über ihr vermeintliches Zurückgesetztsein, diskutiert über ihre vermeintliche Benachteiligung, kanalisiert langsam diesen ganzen Ärger, der sich aufstaut, weil man vielleicht selber nicht den Ausbildungsplatz bekommen hat, den man gerne hätte. Dafür hat ihn jemand anders, der auch noch eine andere Hautfarbe und Herkunft hat. Der Ärger wird diskutiert, hin und her bewegt, dadurch verstärkt. Und dann kommt man auf die Idee, diejenigen dafür zur Verantwortung zu ziehen, die möglicherweise oder vermeintlich schuld daran wären, nämlich die, die von außen hereingekommen sind, dass man selber den Traumausbildungsplatz nicht bekommen hat. Und die Gruppendynamik läuft langsam darauf hin, am kommenden Samstag treffen wir uns in der Innenstadt und dann geht's Asylantenklatschen. Ein einziger in dieser Gruppe, nicht unbedingt der Schwächste, sagt nein. Weil der eigene Ärger oder die eigene vermeintliche Benachteiligung noch lang kein Grund ist, gegen andere Menschen vorzugehen und gewalttätig zu werden. Nein, ich gehe nicht mit. Nein, ich möchte nicht, dass ihr das tut. Einer stellt sich gegen die Mehrheitsmeinung in dieser Gruppe, weil ihm etwas anderes wichtiger ist, als in dieser Gruppe angesehen und ein guter Teil davon zu sein. Einer. Was sagt Paulus? Hasst das Böse und hängt dem Guten an. Ganz egal, in welcher Situation. Ein Haus mit einer Familie, in der es mehrere Kinder gibt, sagen wir mal 4. Die Kinder kennen sich, seitdem sie auf der Welt sind. Sie mögen sich, weil sie Geschwister sind, und doch, sie tun das, was alle Geschwister tun. Sie streiten. Immer wieder aus begründetem Anlass, aus nichtigem Anlass, sie streiten. Und sie streiten in erster Linie nicht um des Streits willen, sondern sie streiten drum, weil Geschwister immer in der Konkurrenz zueinander stehen. Wer ist der Bessere? Wer ist mehr angesehen bei den Eltern? Wer hat mehr Erfolg? Wer ist besser in der Schule? Wer? Und jeder denkt, ich bin doch besser als ihr anderen. Ich bin hier unter den 4 Kindern derjenige, der das Sagen hat. Vielleicht, weil ich der Älteste bin oder vielleicht, weil ich der Größte bin. Vielleicht auch, weil ich der Gescheiteste bin. Ich bin besser als du. Einer stützt sich auf den anderen, der andere lässt sich nicht gefallen und so entsteht regelmäßig der Streit, der dann mehr oder minder schwierig zu schlichten ist. Ich bin besser als du. Jawohl! Und was sagt Paulus? Die geschwisterliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Müsste man mal unterkriegen bei 4 Kindern. Vor vielen Jahren hat sich mal ein Pfarrer auf eine der Gemeinden beworben, für die ich damals mit zuständig war. Und der Kirchenvorstand hat ihm seine Fragen gestellt, was er denn vorhabe, wie er denn mit dieser oder jener Situation oder Problematik umzugehen gedenke. Und die Antworten begannen immer mit dem gleichen Satz: Man müsste mal. Mann. Und da stellt sich eine Frage auf gut Unterfränkisch: Wer ist mä? Man müsste mal. Wenn mä mal müsst, geht nichts voran. Dann sitze ich da, man müsste mal. Aber das, was ansteht im menschlichen Miteinander oder auch im Leben der Gemeinde, das kam da überhaupt nicht zur Sprache. Man müsst. Da war kein Ich will. Der Kollege hat damals die Stelle auch nicht bekommen, weil wenn so viel Mö kommt, verwechselt man einen Menschen zu leicht mit dem Schaf. Was sagt Paulus? Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern seid brennend im Geist. Was begeistert uns? Was hat die Gemeinde damals in Rom begeistert? Das war das Neue. Das war die Botschaft von Jesus Christus, von dem, der für die Menschen gestorben und wieder auferstanden ist und einen Weg bereitet hat, durchs Leben, hinaus aus dem Leben, ins neue Leben. Und da kann es im Geist schon warm werden. Seid brennend im Geist. Manche Redensarten werden zu Sprichwörtern. Sprichwörtlich in Amerika, America first, wurde am Anfang ein bisschen parodiert, dann hieß es Luxemburg first oder Belgium first. Jetzt aber ganz ernsthaft, in der Debatte um England und den Austritt aus der EU, sagt doch im britischen Parlament tatsächlich ein Abgeordneter, Britain first. Was sind die Prioritäten? Na gut, für Politiker kann das angehen, dass sie sagen, das Land, die Nation, für die ich stehe, die hat den ersten Platz in allem meinem Denken. Was steckt als Nummer eins in unserem Leben drin? Was ist unser First? Paulus gibt da eine kurze Antwort, drei Worte. Dient dem Herrn, in diesem Fall auf gut Englisch, God first. Wenn wir auf unser Leben blicken, gibt es drei Kräfte. Das eine ist die Kraft, die uns nach vorne treibt, das, was vor uns liegt, das, was wir planen, das, was wir gestalten wollen, das ist umschrieben mit der Hoffnung. Wir hoffen immer auf das, was vor uns liegt, auf etwas, was vor uns liegt, auf etwas, was wir erreichen. Die zweite Kraft ist die Geduld, weil wenn wir nach vorne blicken, und einen Schritt nach dem anderen gehen, aber das Ziel nicht so schnell erreichen, wie wir es gerne hätten, braucht es diese zweite Kraft, die selbst wenn wir gebremst sind, uns hält. Geduld. Und die dritte, weil wir nicht allein sind auf dieser Welt, ist das Vertrauen. Das Gottvertrauen. Das Wissen drum. Da ist einer, der meint es gut mit uns, an jedem Tag unseres Lebens, ganz egal, wie dieser Tag auch abläuft. Und nicht jeder Tag unseres Lebens ist ein guter Tag. Und doch, getragen von diesem Vertrauen, passt er, auch wenn es kein guter Tag ist, in die Fülle der guten Tage und in die Gesamtbilanz seines Lebens. Und das sagt Paulus, wie wir das machen sollen. Seid fröhlich in der Hoffnung. Seid geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet. Wie oft hört man den Satz, Hauptsache, es geht mir gut. Also so bei Geburtstagsgratulationen kommt dieser Satz in einer abgeschwächten Form. Alles Gute zum Geburtstag, vor allen Dingen Gesundheit. Hauptsache, mir geht's gut. Freilich ist es schön, wenn man gesund ist. Und es ist wichtig. Aber in all diesen Wünschen und in dieser Wahrnehmung steckt immer ein primäres Ich. Ich bin wichtig. Mir soll's gut gehen. Und wenn dieser Blick da zu eng auf mich selbst gerichtet ist, dann wird es irgendwann zu eng. Was sagt Paulus? Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche Fernsehen geguckt habt. Habt ihr bestimmt, aber ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Es gab einen Dokumentarspielfilm, der hieß Die Unsichtbaren. Es ist die Geschichte einiger Menschen in Berlin gewesen, Menschen jüdischen Glaubens, die während des Dritten Reiches, als die Deportationen und die Vernichtung der Juden voranging, sich entschlossen haben, sich nicht wie Schlachtvieh nach Auschwitz transportieren zu lassen, sondern in Berlin unterzutauchen und im Geheimen zu versuchen zu überleben. Von diesen Unsichtbaren gab es zu dieser Zeit ungefähr 7000 Menschen in Berlin. Am Ende des Krieges hatten 1500 knapp überlebt. Menschen, die gesehen haben, wie ihre Verwandten, ihre Eltern, ihre Freunde mit Viehwagen aus der Stadt transportiert wurden und nie wiederkamen. Menschen, die in dieser Zeit des Krieges jeden Tag um ihr Leben fürchten mussten, kein sicheres Versteck hatten, sich tarnen mussten, die auch von sogenannten Greifern bedroht waren, anderen Juden, die gegen die Zusicherung, du wirst nicht deportiert, andere verraten haben. Menschen, die 2, 3, 4 Jahre unter schlimmsten Bedingungen in Berlin überlebt haben und dann nach vielen, vielen Jahren von ihrer Geschichte erzählt haben. Und das war beeindruckend. Und was mich am meisten beeindruckt hat, bei all denen, die sich da über ihre Lebensgeschichte geäußert haben, war kein Hass auf die Täter. Normalerweise wird man andere hassen, die die Eltern umbringen und, und. Es war kein Hass da. Vielleicht hatten sie, obwohl sie Juden waren, Paulus gelesen. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und verflucht sie nicht. Es gibt die schöne Geschichte vom Rabbi und seinem Schüler, wo der Rabbi den Schüler fragt, na Moische, liebst du mich? Und der Schüler sagt, Rabbi, freilich liebe ich dich. Na, sagt der Rabbi, Moische, glaube ich nicht, dass du mich liebst. Na doch, Rebbe, ich liebe dich. Na, Moische, dann sag mir, was mir weh tut. Na, woher soll ich wissen, Rebbe, was da weh tut? Na, sagt der Rebbe, siehst du, wenn du nicht weißt, was mir weh tut, dann kannst du mich auch nicht lieben. Beides braucht's. Und Paulus sagt, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Ich muss mich ja jetzt ein bisschen mehr bewegen und jetzt sind wir zweimal schon runter an den Löschweiher gelaufen und wieder zurück. Es waren 2486 Schritte jeweils. Und dann kommt man unten an dem Brunnen vorbei. Und da ist ein Stein drüber mit einer Inschrift und ich konnte sie nicht entziffern. Ich hatte nur den Eindruck, das untere Wort hieß Brünnlein. Aber was das obere hieß, was für ein Brunnen das ist, hat sich mir nicht erschlossen. Der Brunnen vor der Kirche, der hat einen Namen und ist lesbar. Eintrachtsbrunnen. Und da steht nicht umsonst mitten hier vor der Kirche und am Dorfplatz. Ich denke, es wird seine Geschichte haben, warum ein Brunnen in Ditterswind Eintrachtsbrunnen heißt. Vielleicht haben die Vorfahren aber auch nur wieder Paulus gelesen. Seid eines Sinnes untereinander. Vielleicht fällt es euch auf, jedes Mal, wenn ich diese beiden Stufen heruntergehe, nehme ich eine äußerst demütige Haltung ein. Es liegt schlichtweg an der Kleinsichtbrille. Weil wenn ich den Kopf hoch habe, sehe ich die Stufen nicht und dann falle ich runter. Wer Gleitsichtbrillenträger ist, der weiß das. Man bekommt aufgrund dieser Tatsache manchmal eine demütige Körperhaltung, indem man den Kopf senkt, auf das schaut, was vor einem liegt, auf das, was man vor sich direkt am Weg richtig sehen will. Wenn ich jetzt immer mit dem Kopf nach oben laufen würde, also wenn ich den Kopf jetzt so wie gerade hoch hätte, sehe ich euch nicht. Ihr seid völlig unscharf. Wir könnten nicht miteinander interagieren von der Kanzel in die Kirchenbank. Ich wüsste nicht, was in eurem Gesicht vorgeht. Es würde mir gewaltig was fehlen. Die Nase hochtragen ist noch nie jemandem gut bekommen. Wer mit der Gleitsichtbrille den Kopf hebt und die Treppe runtergeht, landet unsanft. Oder wie Paulus sagt, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Und dann gibt es noch die letzte Diskussion. Gibt es den lieben Gott oder gibt es ihn nicht? Mit meinem Vater habe ich da gestern auch eine Diskussion geführt. Gibt es nach dem Tod was oder gibt es nichts? Da gibt es eine gewisse Überheblichkeit. Ich weiß, dass es da nichts gibt und wer was anderes glaubt, ist dumm. Ja, was sagt Paulus auf solche Äußerungen? Haltet euch nicht selbst für klug. Klug allein ist Gott. Klug allein ist der, der sich auf ihn verlässt. Klug allein ist der, der sich an sein Wort hält. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.